Driving.
Dies ist die Sicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Willkommen zurück und ein hörbares, gesundes und, na klar, neugieriges Jahr 2026. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen, vielleicht sogar mit einem Podcast im Ohr. Wir starten dieses Jahr mit dem zweiten Teil unserer kleinen Sonderreihe Sonderbar zur Tagung Stadt, Land, Wohnen an der Universität Salzburg. Diesmal wird es konkreter. Es geht um Wohnraum, um Verantwortung, um politische Spielräume und ihre Grenzen. Zwei Gäste bringen ihre Perspektiven mit in die Sichtbar Hörbar. Zum einen Kai-Michael Dankel, Vizebürgermeister der Stadt Salzburg, und Christina Lehnert von Neunerhaus, Neuner Immo aus Wien. Gemeinsam denken wir nach über Housing First, leistbares Wohnen und die Frage, wer entscheidet eigentlich, wer wohnen darf und wie? Mein Name ist Holger Fabi und ich freue mich sehr, dass ihr auch 2026 wieder mit dabei seid in der Sichtbar Hörbar. Los geht's.
Manchmal.
Wir haben alle Zeit der Welt. Das
ist der Vorteil, wenn man kein Bild hat.
Genau.
Okay. Ja, herzlich willkommen in unserer Sichtbar Hörbar. Heute tatsächlich nicht im Sitzen, sondern im Stehen. In einem Stehtisch, vielleicht auch eher wie in einer Bar. Das ist jetzt der zweite Podcast zu der Tagung Stadt, Land, Wohnen. Also bei mir im Podcaststudio ist einmal die Christina Lehnert und der Kai-Michael Dankel, unser Vizebürgermeister in Salzburg. Und ich bitte euch einfach kurz vorzustellen, also Christina, wenn du kurz ein paar Worte zu dir sagst, wo du herkommst, wo du arbeitest und was deine Interessen sind beruflich.
Ja, hallo, mein Name ist Christina Lehnert. Ich arbeite für Neunerhaus. Das ist eine Sozialorganisation in Wien. Bin dort Referentin für Grundlagen- und Policyarbeit mit dem Schwerpunkt Wohnen. Sonst meine berufliche Prägung oder Bildung liegt in der Architektur. Also ich bin auch Architektin. Ja, und mein Fokus und Interesse ist das Thema Wohnen aus der Perspektive von Wohnungs- und Obdachlosigkeit und benachteiligten Personen, das irgendwie stärker zu beleuchten und zu bearbeiten. Und ja.
Okay. Dann wechsle ich mal die Seite. Kai-Michael.
Ja, mein Name ist Kai-Michael Dankel. Ich bin Vizebürgermeister in der Stadt Salzburg mit den Aufgabenbereichen Wohnen, das stadteigene Bauwesen und die Bodenpolitik. Bin politisch bei der KPÖ aktiv, eigentlich ausgebildeter Historiker. Und für mich ist einfach die Frage spannend, wie in einer sehr touristischen, auch international nicht unbekannten Stadt wie Salzburg trotzdem Wohnen nicht eine Ware, sondern ein leistbares, ein schönes Gut, ein Grundrecht für alle sein kann.
Okay, dann gehen wir vielleicht mal zum ersten Teil. Es sind drei Akte, also mit einem kleinen Spannungsbogen. Der erste Akt, der hat so den Titel Leistbar, Steuerbar, Machbar mit einem Fragezeichen. Also die kommunale Steuerfähigkeit steht hier im Vordergrund in diesem Teil. Kai, Michael, wie definierst du die wohnungspolitische Steuerung der Stadt Salzburg zwischen politischen Zielen, Zuständigkeiten und auch planerischen Rahmenbedingungen?
Österreich ist ja bekannt als eine Oase des Föderalismus, wo Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche über möglichst viele Ebenen verteilt sind. Die Landeshauptstadt Salzburg hat als Gemeinde zwar keine gesetzgebende Funktion, die liegt auf Bundesländer- und Bundesebene, hat aber sehr wohl gewisse Steuerungsinstrumente. Das reicht in der Stadtplanung von der Raumplanung über die Vergabe von Wohnungen bis hin zu der Möglichkeit, Projekte durchzuführen, von einem Kautionsfonds, den wir gestartet haben, um Mietern und Mieterinnen bei der Wohnungssuche beim Einzug unter die Arme zu greifen, bis hin zu Verträgen, die Bauträger mit uns abschließen müssen, wo sie sich bei Bauvorhaben auch verpflichten, das öffentliche Interesse zu berücksichtigen.
Ein paar Instrumente hast du schon genannt, mit denen quasi gesteuert werden kann oder Impulse gesetzt werden können. Welche konkreteren Instrumente werden genutzt? Also zum Beispiel bei der Flächenwidmung für geförderten Wohnbau, Leerstandsmaßnahmen, was ja auch in Salzburg eine Rolle spielt. Zweitwohnsitze, auch ein heikles Thema, und die Vergabekriterien für stadteigene Wohnungen.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten im Kapitalismus mit Grund und Boden und damit Wohnraum ein sehr großes Geschäft zu machen. Es ist ein millionenschwerer Bereich, die Immobilienbranche. Und wir setzen eigentlich überall an. Also das beginnt bei Umwidmungen, wo Grundstücke neu ins Bauland kommen, wo wir vorgeben, dass 100% dieser Fläche für das öffentliche Interesse verwendet werden muss, also geförderten Wohnbau mit Platz für Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen, belebten Sockelzonen, damit die Nachbarschaft was davon hat. Ja. Und das reicht bis hin zu Nachverdichtung, also da, wo ein bereits bebautes Grundstück mehr Dichte bekommt, damit man was dazu baut, was drauf baut. Mhm. Auch da muss ein großer Teil für das öffentliche Interesse da sein. Da ist nicht jeder Immobilienkonzern, nicht jeder Investor glücklich damit, aber man muss da einfach regulierend eingreifen, damit das Gemeinwohl und nicht nur der größtmögliche Profit rauskommt.
Agenda-Setting, vielleicht dazu mal. Wann wird aus einer Debatte tatsächlich eine, ja, vielleicht auch systematische Anpassung? Wie lange dauert dieser Prozess, bis etwas wirksam oder eben auch sichtbar wird, spürbar auf dem Wohnungsmarkt?
Ein Problembewusstsein ist in Städten wie Salzburg durchaus in der Öffentlichkeit seit vielen Jahren vorhanden, weil die Menschen ja spüren, was das Problem ist, wenn sie für eine Dreizimmerwohnung am freien Markt 1.400, 1.600 Euro zahlen müssen. Aber das übersetzt sich nicht immer in politische Mehrheiten. Das hat sich 2019 ein bisschen geändert und vor allem jetzt 2024, wo wir als KPÖ zweitstärkste Kraft geworden sind und jetzt eine immer wieder auch wirksame und spürbare rot-rot-grüne Mehrheit in der Stadt haben. Die Frage ist natürlich immer, wie sich politischer Druck kanalisiert. Und da braucht es Ideen, da braucht es Kapazitäten, dass man zum Beispiel beim Thema Leerstand und Ferienwohnungen als Gemeinde wirklich beginnt zu erheben, was steht denn leer. Ansonsten hat man zwar den Druck, aber er findet kein konstruktives Ventil.
Also man kann sehr gut eine Handschrift hinterlassen. Im Laufe der Zeit wahrscheinlich.
Es gibt tatsächlich, gerade beim Thema Wohnen, in vielen Punkten ein mehrheitlich sehr gutes Bauchgefühl bei den Menschen. Also dass Wohnungen tausendfach leer stehen, weil sie als Anlageobjekte zweckentfremdet werden, während gleichzeitig andere Menschen überhaupt keine leistbare Wohnung finden. Das finden mit Sicherheit 90% oder mehr der Menschen nicht gut. Und die sind da durchaus unterstützend, wenn man sagt, da braucht es eine Leerstandsabgabe, da braucht es Anreize für die Immobilieneigentümer, dass sie die Wohnungen tatsächlich einer Nutzung zuführen. Und das Schwierige da ist eben dann zu schauen, dass auch da, wo Mehrheiten in der Bevölkerung schon da wären, ist ja bei Thema Vermögensteuer nicht anders, dass das auch politisch Abbild findet.
Leistbarkeit aus Sicht niedriger Einkommen, also Leistbarkeit sozial definiert, Christina, das ist ja dein Schwerpunkt auch im Vortrag. Warum ist sozialer Wohnungsbau eigentlich nicht per se direkt leistbar, also automatisch und für wen?
Ja, das steckt schon sehr viel in dieser Frage drinnen. Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, dass aus der Perspektive der Wohnungslosenhilfe die Frage, was ist leistbarer Wohnraum, ganz essentiell ist. Weil leistbarer Wohnraum ist sozusagen der Beginn des Problems. Also es ist eine ganz wesentliche strukturelle Ursache für Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Und das ist auch der Hebel und eine wichtige Grundlage, um Wohnungslosigkeit zu beenden. Und deswegen ist es für uns so wichtig, da einen Schwerpunkt zu setzen, gerade auch, weil das Thema leistbares Wohnen ein sehr breit diskutiertes ist und da herrschen unterschiedlichste Perspektiven und Ansichten. Man denke auch daran, dass man unter leistbarem Wohnen auch leistbares Wohneigentum versteht zum Beispiel. Und da finden wir es ganz wichtig, dass wir auch die Perspektive der Wohnungslosenhilfe und die Perspektive von Menschen mit niedrigen Einkommen hineinbringen. Und die Frage, warum, also ob sozialer Wohnbau nicht gleichzeitig leistbar ist, das steckt sozusagen in dieser Komplexität der Frage, was ist leistbar? Ja. Es ist halt ein Zusammenspiel zwischen dem Einkommen, den Wohnkosten und dann natürlich auch den Wohnstandards oder den Anforderungen an eine Wohnung, wie zum Beispiel Lage oder Größe. Ja. Und im sozialen Wohnbau gibt es eine ziemlich große Palette an Preisen eigentlich. Auch da gibt es eine Varianz an Preisen. Und wenn ich jetzt Preise rede, spreche ich schon eher stärker aus dem Wiener Kontext heraus, weil wir eben in Wien tätig sind. Ja. Aber vieles der Dinge, die wir irgendwie sagen oder fordern, betreffen schon auch den ganzen österreichischen Wohnungsmarkt. Genau, und wenn man sich das konkret noch den sozialen Wohnungsmarkt anschaut, ist natürlich eines der Themen, zum Beispiel auch der Finanzierungsbeitrag, der geleistet werden muss, bevor man in eine gemeinnützige bzw. geförderte Wohnung einzieht. Das ist oft eine große finanzielle Hürde, um da hineinzukommen. Danach ist zwar die Miete dann für die meisten leistbar, aber das ist zum Beispiel auch nochmal etwas, was diese Leistbarkeit des sozialen Wohnbaus auch nochmal ein bisschen herausfordert.
Diese Indikatoren, wie greifbar sind die eigentlich? Wohnkostenüberlastung, auch die Verhältnisse vielleicht, wie viel Prozent fürs Wohnen aufgewendet wird und was da reingerechnet wird. Gibt es Referenzbudgets, Lebenserhaltungskosten oder Haushaltsformen? Welche Einflüsse oder welche Indikatoren taugen da tatsächlich etwas im Alltag?
Also es gibt ja den Indikator der Wohnkostenüberbelastung, der halt schon in aller Munde ist und auch wirklich statistisch regelmäßig erhoben wird. Also einerseits Wohnkostenanteil, also was ist der Anteil des Einkommens, den man für Wohnen aufwenden muss. Und dann wird auch erhoben jährlich, wie hoch ist der Anteil der österreichischen Bevölkerung, die über 40% ihres Einkommens für Wohnen ausgeben muss. Das Positive sozusagen an dieser Zahl ist, dass sie recht gut greifbar ist und verständlich. Man hat sie schnell erfasst und man kann schon viel mit dieser Arbeit, mit dieser Zahl machen. Die Schwierigkeit ist nur, 40% eines hohen Einkommens ist sehr viel anders als 40% eines niedrigen Einkommens. Ja. Und vor allem auch, wenn man sich überlegt, was bleibt dann übrig für das sonstige, also für die sonstigen Ausgaben des Lebens. Das ist sozusagen der eine Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt ist auch, dass alle Haushalte gleich behandelt werden. Also das impliziert auch diese Problematik, dass nicht berücksichtigt wird, welche Ausgaben hat ein Haushalt zu bewältigen. Da ist zum Beispiel ein Haushalt mit 2 schulpflichtigen Kindern zum Beispiel, muss ganz andere Ausgaben leisten als jetzt vielleicht eine Person, die jetzt keine Kinder hat. Oder das sozusagen fehlt in dieser Betrachtungsweise, dieser Wohnkostenüberbelastung. Genau, und was halt interessant ist, da Referenzbudgets ins Spiel zu bringen, das ist etwas, was jährlich von der Schuldnerberatung zusammengestellt wird. Das ist so eine Übersicht von Ausgaben, also für unterschiedliche Haushaltstypen. Und es soll eine Orientierung geben, wie viel sozusagen ein Leben, das auch soziale Teilhabe ermöglicht, kostet. Ja. Und wir finden, dass das an und für sich einen wichtigen Ansatz. Natürlich haben auch diese Ausgaben Einschränkungen. Also es gibt jetzt nicht jeder Haushalt hat dieselben Ausgaben. Ja. Aber wir finden halt diese Gegenüberstellung total wichtig, dass man sozusagen den Wohnkosten auch noch die anderen Ausgaben dazustellt und das im Grunde eine soziale Definition von Leistbarkeit bedeutet, dass nach Abzug der Wohnkosten ein gutes Leben möglich ist und soziale Teilhabe möglich ist.
Okay. Ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Ich meine, in Salzburg sind die Zahlen einigermaßen dramatisch. Wir wissen von einer Studie, die ein paar Jahre alt ist, dass damals die Wohnkostenbelastung inklusive Mietzins, Betriebskosten, Energiekosten und vor allem Betriebs- und Energiekosten sind ja das, was in den letzten Jahren besonders stark gestiegen sind. Also das war vor einigen Jahren, schon vor der Hochinflation, so hoch, dass Mieter und Mieterinnen in der Stadt Salzburg im Durchschnitt 50% des Haushaltseinkommens nur fürs Wohnen ausgeben. Ja. Und da kann man sich tatsächlich, wie du gesagt hast, ausrechnen, wie viele Menschen sind da dabei, wenn der Durchschnitt bei 50% liegt, die eigentlich bei 60% oder 70% liegen. Ja. Und da ist vor allem eine Ausdifferenzierung nicht nur mit dem Durchschnittswert, sondern auch wirklich noch Zehntel schon sehr aufschlussreich.
Ja. Und vielleicht, was ich auch noch dazu sagen möchte, auch diese 40%, also ich habe vorhin erwähnt, je nachdem, wie groß das Einkommen ist, sind 40% hier unterschiedlich in absoluten Zahlen. Aber man sollte halt auch diese 40% nochmal kritisch hinterfragen. Also viele erachten eigentlich eher einen Grenzwert von 25-30% als jenen, der Leistbarkeit definieren sollte. Ja. Also bei 40% sind wir auch schon in einer sozusagen Höhe, wo es schwierig ist, sich was auch zur Seite zu legen, Sparnisse sich zur Seite zu legen. Also genau.
In Salzburg haben wir eigentlich auch in verschiedenen politischen Erklärungen, Dokumenten immer das Ziel, dass man sagt, maximal ein Drittel des Haushaltseinkommens soll für die Wohnung draufgehen. Weil, wie du gesagt hast, das summiert sich einfach. In Salzburg sind halt die Kinderbetreuungsplätze relativ teuer. Mhm. Also da kann es sein, dass man für 2 Kinder in Kleinkindbetreuung zusammen fast 1.000 Euro zahlt. Und wenn die Wohnung schon 1.200 Euro kostet, dann nur 1.000 Euro für die Kinderbetreuung dazukommt, da habe ich noch gar keine Ausgaben für das tägliche Leben, den täglichen Einkauf, für Mobilität etc. dabei. Und ich kenne nicht wenige Leute, die sich tatsächlich Kredite aufnehmen mussten in der Zeit, wo die Kinder noch nicht im Kindergarten waren, einfach nur um diese verschiedenen Lebenshaltungskosten irgendwie zu stemmen.
Ja, also da reicht ja auch ein Durchschnittsgehalt nicht mehr aus, um das alles stemmen zu können.
Genau. Ja. Und es ist halt eben auch wichtig, sich auch die sozusagen die Extreme anzuschauen, nicht nur auf die Durchschnittsgehälter zu achten, sondern zu schauen, wie schaut das aus mit einem Mindesteinkommen, wie schaut das aus bei einem Haushalt, der Mindestsicherung etwa bezieht. Also deswegen ist so unser Ansatz, eine soziale Definition von Leistbarkeit sollte wirklich bei den niedrigsten Einkommen ansetzen. Und das wäre in dem Fall eigentlich die Mindestsicherung.
Okay. Da wird ja viel mit Zahlen herumjongliert, sage ich mal, also viel mit Statistiken gearbeitet, also mit quantitativen Daten. Wie kommt man tatsächlich an die Menschen heran, um quasi auch mal Einzelschicksale zu sehen, um quasi auch diese Zahlen besser beurteilen zu können? Mhm. Also vielleicht aus deiner Praxis und dann möglicherweise auch aus der Perspektive der Stadtplanung.
Wir bei Neunerhaus arbeiten ja sehr viel mit Housing First. Wir haben ein gemeinnütziges Tochterunternehmen namens Neuner Immo, das akquiriert leistbaren Wohnraum. Und wir haben Housing First Teams, die bieten die sozialarbeiterische Betreuung an. Und die sind halt in sehr engem Kontakt mit vielen Haushalten. Und da haben wir eigentlich einen sehr guten Einblick, wie die Lebensrealitäten ausschauen. Und wir merken auch, dass dort die 40% oft nicht möglich sind. Also auch mit den Wohnungen, die wir akquirieren, da achten wir schon von Haus aus drauf, dass die halt wirklich bestimmte Quadratmeterpreise nicht übersteigen und wirklich möglichst leistbar sind. Aber wenn man sich dann nochmal die konkrete Haushaltssituation anschaut, sind wirklich die 40% auch manchmal nicht zu erreichen. Aber es ist dann trotzdem, wir sind dann sozusagen in der Situation, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, ihre Wohnungslosigkeit zu beenden, in eine Wohnung zu ziehen. Was sozusagen der Vorteil ist und auch das Interessante an diesem Housing First Konzept ist, dass die Menschen eben danach nicht alleine gelassen werden. Also es gibt dann Betreuung nach Bedarf. Und selbst wenn es dann später mal Krisen gibt und vielleicht die Leistbarkeit nicht mehr gegeben sein sollte oder es irgendwelche anderen Gründe gibt, warum es zu Zahlungsverzug kommt, gibt es diverse Instrumente, die Menschen dann wiederum dabei unterstützen, diese Wohnung zu sichern.
Ist, finde ich, eines der wirklich spannendsten Herangehensweisen in der ganzen Thematik Wohnungs- und Obdachlosigkeit. In Salzburg haben wir ja das Winzidach, die auch nach dem Housing-First-Prinzip sehr, sehr erfolgreich sagen, Hauptsache die Leute haben mehr Wohnung und alles andere kann man dann Schritt für Schritt aufbauen. Ich kriege es in Salzburg auch sehr unmittelbar mit, weil wir bei der KPÖ das Prinzip haben, dass wir von unseren Politikergehältern nur den durchschnittlichen Facharbeiterlohn behalten und den Rest in Sprechstunden an Menschen in Notlagen weitergeben. Und da kriegt man sehr viel mit. Ja. Also von Notlagen im Alter, wo Ältere, in dem Fall, also letzte Woche war Pflegekraft bei mir in der Sprechstunde gehabt, die gesagt hat, sie hat eigentlich ihr Leben lang immer gearbeitet, im In- und Ausland, hat immer gehofft, dass sie einen Lebensabend einigermaßen abgesichert verbringen kann. Die ist auch in einer geförderten, betreuten Wohnung. Sagt aber trotzdem, sie hat teilweise in der Woche 40, 50 Euro für alle Einkäufe und überlegt sich, ob sie einmal im Monat einen Kaffee trinken gehen kann.
Also durch diese Nähe bekommt man ein viel besseres Gefühl, was es eigentlich bedeutet, dass Wohnen etwas sehr Prekäres sein kann. Oder, und das ist, gerade wenn es um das Thema Armut oder Armutsgefährdung geht, das ist ja auch ein Thema, was viele gerne ausblenden. Die Menschen, die davon betroffen sind, die ziehen sich ja aus dem sozialen Leben ein Stück weit zurück. Und deswegen ist es natürlich toll, dass es diese Möglichkeit gibt, dieser Sprechstunden und auch erstmal diese Schwelle zu übertreten. Und solche Angebote, die laden natürlich dazu ein, auch offener darüber zu reden. Also von daher aus meiner Perspektive eine ganz tolle Sache.
Es verändert einen eigenen Blick, den man als Politiker hat. Genau. Man braucht zwar die Statistik, aber man muss halt auch die andere Seite kennen.
Was leistbar haben wir schon gesprochen, dass es auch sehr subjektiv natürlich ist, unterschiedliche Ansprüche, also das kommt ja jetzt auch dazu. Aber kommen wir mal von der Brücke zu einer Brücke Praxis, Governance, Housing First und Stadt. Ich meine, da sind wir jetzt auch schon eingestiegen. Gibt es kommunale Hebel und welche wären das vielleicht, die Housing First Ansätzen konkret solche Dinge unterstützen, also Wohnungszugänge, Vergabe, Verträge, Bestandspolitik? Und das, was du machst mit Neunerhaus zum Beispiel, ist das nicht eigentlich auch ein Bereich, der von dem Staat oder von den Kommunen ein Stück weit auch mitbehandelt werden müsste? Also genauso wie zum Beispiel der Zugang zu Lebensmitteln, dass da ja auch auf Initiativen, die nicht staatlich sind, quasi dieser Bereich abgefedert wird, dass die Menschen eben günstiger an Lebensmittel kommen. Ist das auch etwas, was ihr macht, eigentlich dem Staat die Aufgabe quasi nimmt und deswegen auch nicht so drauf geschaut wird?
Also ich denke, es ist immer die Gefahr, dass wenn der Staat sie, vor allem in Zeiten knapper Budgets, aus Politikbereichen zurückzieht, dass dann am Privaten hängen bleibt. Egal, ob das die Pflege ist, die dann innerfamiliär, sprich von Frauen zu stemmen ist. Schauen wir immer wieder bei dem Thema Lebensmitteln und Tafeln, wenn der Staat sie da ganz zurückzieht. In Salzburg ist es bei Housing First ein bisschen anders, weil das Housing First Projekt in Salzburg mittlerweile von Stadt und Land finanziert wird. Und ob dann die Menschen bei einer Sozialeinrichtung angestellt sind oder im Magistrat, in der Stadtverwaltung, ist gar nicht so wichtig wie die Frage, ob sie die Politik nicht nur verantwortlich fühlt, sondern auch Geld oder zum Beispiel leistbare Wohnungen mit Vergaberecht der Stadt bereitstellt, damit der Träger damit arbeiten kann. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sagt, das ist eine Aufgabe des Staates. Das heißt nicht, dass die Staatsbediensteten alles machen müssen, aber man muss schauen, dass es ausreichend finanziert ist. Und da ist, glaube ich, in vielen Teilen Österreichs, allen Salzburg sicher nur Luft nach oben.
Ganz kurz vielleicht noch dazu, ist das jetzt neu in dieser Legislaturperiode oder gab es vorher?
Das gibt es schon seit über 10 Jahren. Okay. Genau. Okay. Hat sich sehr gut bewährt. Mhm.
Ja, also ich würde das auch so sehen, dass es jetzt nicht so eine Übertragung der Verantwortung wäre, also in dem Fall jetzt nicht private, sondern auf Sozialorganisationen, sondern es ist schon ein enges Miteinanderarbeiten. Wir sind auch über öffentliche Gelder auch mitfinanziert. Ja. Also der FSW ist ein ganz wichtiger Fördergeber. Oder wenn man sich auf Bundesebene anschaut, das bundesweite Housing First Programm, Wohnschirm Housing First, ist auch über das Sozialministerium finanziert. Also es sind ganz viele Ebenen, wo es ganz enge Verschränkungen gibt und da würde ich nicht sagen, dass die öffentliche Hand, die Politik da irgendwie sich aus der Verantwortung zieht, ganz im Gegenteil. Ja. Aber ich glaube, wir als Sozialorganisation haben da vielleicht eine gewisse Rolle, einerseits eben auch so zusammenzuarbeiten, bestimmte Angebote als Sozialorganisation anzubieten, einfach weil wir das sozusagen können. Und gleichzeitig machen wir bewusst halt eben auch Policy-Arbeit aus der Erfahrung der Angebote heraus, weil wir eben mit eng dran sind an den Menschen, mit ihnen arbeiten und sehr oft halt bestimmte Bedarfe und Bedürfnisse gut erkennen können. Und aus dieser Erfahrung heraus versuchen wir eben auch Policy-Arbeit zu machen und bestimmte immer wieder auch Forderungen oder Erfahrungen an die Politik zu richten.
Da ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man nicht direkt im Staatsapparat integriert ist, weil da hat man diese Autonomie, diese Distanz nicht, um Forderungen aus Praxissicht zu stellen. Ja. Das passt bei der Verwaltung quasi nicht zusammen, dass man an die eigene Politik dann was fordert.
Ja. Also im Sinne von Unterstützung, Entlastung der Initiativen, die quasi privat oder eben auch von Organisationen wie das Neunerhaus oder dem Neunerhaus dann angeboten werden. Du hast von Fördergeldern gesprochen, genau. Also es scheint ja da tatsächlich dann auch Impulse zu geben. Lassen sich die Indikatoren aus der Wohnungslosenhilfe, zum Beispiel Wohnkostenüberbelastung, in kommunale Steuerung übersetzen. Also im Prinzip geht es jetzt noch einmal in die Richtung, wie diese messbaren oder vielleicht auch gar nicht direkt messbaren Dinge tatsächlich dann in den Kommunen berücksichtigt oder überhaupt erstmal wahrgenommen werden.
Man könnte es jetzt einfach machen und sagen, wir wissen eh, dass wir jede leistbare Wohnung brauchen und man sollte auf der Handlungsspielraumseite sowieso alles machen, aber die Indikatoren sind schon hilfreich, weil, du hast das, Christine, vorher erwähnt, es schon nochmal, auch wenn man über Durchschnittswerte hinausgeht, bestimmte Personengruppen gibt, die besonders belastet sind durch Ausgaben für Kinder, wenn ein Einkommen wegfällt oder auch nur ein halbes Einkommen wegfällt. Und das ist dann schon ein Thema, dass man zum Beispiel Gemeinde statt eigene Vergaberichtlinien so anpasst, um auf ganz bestimmte Bedarfslagen nochmal besser Rücksicht zu nehmen. Das kann sein, Frauen, die aufgrund von Gewalterfahrungen in Beziehungen ausziehen wollen, aber das auch erst können müssen. Da haben wir zum Beispiel in Salzburg in unserem Punktesystem bei den Wohnungsvergaben extra Punkte eingeführt, um vor allem Frauen in solchen Situationen noch einmal einen schnelleren Zugang zu stadteigenen Wohnungen zu geben.
Okay, also eine Gewichtung im Prinzip.
Genau, also da ist sowas natürlich, da sind Indikatoren schon hilfreich, damit man diese Feinabstimmung wirklich bedarfsgerecht hinbekommt.
Möchtest du auch noch etwas sagen?
Ich wollte vielleicht noch zu dem Punkt, also die Vergabe von Wohnungen ist ja in Wien auch gerade ein recht aktuelles Thema, weil die Vergabekriterien auch überarbeitet werden und teilweise wurden sie schon geändert und teilweise sind sie für 2026 angekündigt. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und wie sich das da gewichten wird. Und da gibt es zum Beispiel auch den Faktor geklärte Familienverhältnisse zum Beispiel, was teilweise halt eine Hürde sein kann. Ja. Genau die Situation, wenn Frauen die aus Beziehungen raus wollen. Das ist sozusagen, es gibt so gewisse Kriterien, wo es auf jeden Fall ein bisschen Nachschärfungsbedarf gibt. Für uns wäre es zum Beispiel auch total wichtig, Wohnungs- und Obdachlosigkeit bzw. prekäres Wohnen auch als Kriterium oder sozusagen in diesem Punktesystem, das angekündigt ist, mit hineinzunehmen. Mhm. Genau, also das, insofern ist das gerade auch bei uns ein recht aktuelles Thema. Vielleicht dazu noch ergänzt, weil du gesagt hast, man braucht jede leistbare Wohnung und das stimmt auf jeden Fall. Ich habe halt auch den Eindruck, dass es auch da gut wäre, trotzdem auch Zahlen zu haben. Mhm. Wie schaut der Bedarf nach leistbarem Wohnen aus? Und das ist aber eben, wie gesagt, ein Zusammenspiel aus nicht nur dem Quadratmeterpreis, sondern eine Wohnung ist auch leistbar, wenn sie meinen Anforderungen entspricht. Und da ist zum Beispiel die Größe der Wohnung, der Grundriss der Wohnung macht auch was aus, was die Leistbarkeit angeht. Also wirklich, wie die Wohnungen geplant sind, hat auch viel damit zu tun, wie sind gerade die Bedarf und Bedürfnisse. Stichwort auch große Familien, zum Beispiel Ein-Personen-Haushalte sind gerade eine große Herausforderung, was das Angebot angeht. Also das muss irgendwie so ein Zusammenspiel sein.
Ja. Habt ihr noch etwas auf dem Herzen, was ihr zu diesen Themen sagen möchtet, was vielleicht nicht angesprochen wurde, aber euch wichtig ist?
Ich glaube, eine Grundfrage ist schon, wie man es als Stadt, auch als Land schafft, dass möglichst viel Wohnraum nicht auf dem freien Markt den Marktregeln unterworfen ist. Weil zum Beispiel in Salzburg, wenn es nur noch Angebot und Nachfrage geht, findet man immer einen Festspielgast oder jemanden, der gern Salzburg am Fuße der Alpen gerne eine Ferienwohnung hätte und der wird immer mehr zahlen können als Menschen, die in der Stadt wohnen und da aufgewachsen sind. Also das ist schon ein Thema, wo man den Marktregeln Grenzen, Schranken auferlegen muss. Und der Schlüssel, finde ich, ist immer noch die Gemeinnützigkeit, wo man sagt, man baut Wohnungen nicht für die Gewinnmaximierung, sondern um ein Wohnbedürfnis zu stillen. Und das sind natürlich auch Wohnungen, da braucht man auch einen mitunter nicht günstigen Grund. Man hat zum Teil hohe Baukosten. Ja. Aber wenn diese Kosten einmal abbezahlt sind nach 20, 30 Jahren, dann werden die Wohnungen richtig günstig, weil der Mietzins nach unten geht, während bei frei finanzierten Wohnungen, wenn die einmal abfinanziert sind, die Gewinne nach oben gehen.
Ja, genau.
Und da geht es schon um Weichenstellungen, wo man gerade Wien auch früher sehr viel sehr richtig gemacht hat und wo man auch für die Zukunft schauen muss, wie man diese Gemeinnützigkeit, die Sozialbindung von Wohnraum bewahren und weiterentwickeln kann.
Ja, schönes Schlusswort, finde ich. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier in die Sichtbar Hörbar zu kommen. Und
das war Teil 2 unserer Sonderreihe Sonderbar zur Tagung Stadt, Land, Wohnen. Im dritten Teil, der auch noch im Jänner 2026 erscheint, holen wir Stimmen direkt von der Tagung ins Studio. Da geht es um Rückblicke, um Diskussionen, Querverbindungen und um das, was bleibt. Und für alle, die schon auf die reguläre Sichtbar Hörbar warten, im Februar sind wir wieder da mit einer besonderen Folge, denn dann sitzen in der Sichtbar Hörbar nicht ForscherInnen vor dem Mikrofon, sondern drei Menschen, ohne die hier gar nichts laufen würde. Andrea, Hikari und Milutin, das sind unsere administrativen KollegInnen unseres Fachbereichs Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Sie geben Einblicke in den Maschinenraum der Universität und zeigen, dass Sichtbarkeit nicht nur vor der Kamera passiert. Bis dahin bleibt hörbar, sichtbar und mitten im Alltag. Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht- und hörbar macht. Moderiert von Holger Faden, zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.